Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ja, klar, das ist schön muckelig, ne? Wenn es draußen schon kalt ist, aber von oben schön warm. So ein Heizpilz hat auch Vorteile. Aber der Heizpilz ist eben auch eine richtige Umweltsau. Theresa Nehm, unsere Nova-Reporterin, die kann das bestätigen.
Die sind ja gasbetrieben und ballern wirklich regelrecht CO2 in die Luft, weil das Gas direkt verbrannt wird und das Feuer die Gäste wärmen soll. Also, und bei einer Laufdauer von ungefähr 36 Stunden in einer Woche verursacht ein Heizpilz für eine Herbst-Wintersaison 4 Tonnen CO2. Und das ist ungefähr so viel, als würdest du zweimal im Jahr von Berlin nach New York fliegen, und zwar hin und zurück.
Das ist eins unserer Themen im frischen Podcast vom Update heute am Mittwoch, den 26. August. GastronomInnen wollen wieder Heizpilze aufstellen dürfen, damit sie, auch wenn es kälter wird, draußen Menschen bewirten können. Das wäre schon ganz gut für die wegen Corona und so. Nur Heizpilze sind eben in vielen Kommunen verboten. Gibt es da eine Lösung? Mal gucken. Außerdem schauen wir nach Kenosha in Wisconsin, USA. Da ist ja am Sonntag ein schwarzer Mann schwer verletzt worden durch mehrere Schüsse von der Polizei. Seitdem eskaliert dort die Situation. Zwei weitere Menschen sind ums Leben gekommen bei Protesten. Unser Korrespondent Thilo Kössler schätzt die Lage für uns ein.
Man muss sagen, dass sich seit Wochen bewaffnete weiße Milizen in die Black Lives Matter Demonstrationen einmischen. Die Lage ist richtig gefährlich. Man hat es schon in Portland gesehen, dass da bewaffnete Milizen zugange waren, die den Konflikt mit Demonstranten gesucht haben.
Mehr dazu in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Keine Demos gegen die Corona-Maßnahmen am kommenden Wochenende in Berlin. So will es der Berliner Innensenator Andreas Geisel. Doch die Veranstalter wollen das nicht hinnehmen. Im Netz wird ein, ich zitiere, Sturm auf Berlin angekündigt. Allein zu der größten Kundgebung am Samstag sollten über 20.000 Leute kommen. Jetzt ist die Demo aber verboten. Anneke Schäfer aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie begründet Berlin denn das Verbot?
Der Innensenator zieht parallel zur Großdemo am 1. August in Berlin und er sagt, da haben viele Teilnehmende bewusst gegen die Auflagen verstoßen, also Mundschutz und Abstand halten. Das will er nicht nochmal erleben und deshalb jetzt das Verbot.
Deshalb ist diese Entscheidung der Berliner Versammlungsbehörde keine Entscheidung gegen das Versammlungsrecht, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz. Versammlungsfreiheit bedeutet ja nicht, bewusst gegen geltendes Recht verstoßen zu dürfen.
Ja, und Geisel spricht den Knackpunkt an. Hier stehen zwei Grundsätze gegeneinander. Versammlungsfreiheit auf der einen Seite und Infektionsschutz auf der anderen.
Und die Leute, die zur Demo wollten, die wollen jetzt dagegen demonstrieren, dass sie nicht demonstrieren dürfen.
Ja, die Stimmung ist echt heiß im Netz. Das wird ein juristischer Kampf. Erstmal, beide Seiten haben gleich gesagt, sie wollen durch die juristischen Instanzen gehen, um ihre Argumente durchzusetzen. Der Initiator von Querdenken 711, Michael Ballweg aus Stuttgart zum Beispiel, schrieb, er sei schockiert. Das kann jetzt also heißen, Berliner Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, zur Not Bundesverfassungsgericht. Viele sind aber einfach nur wütend und rufen zum Teil sogar zum bewaffneten Kampf auf.
Wer ist das? Wer ruft da auf?
Ja, sowas wurde in Gruppen über den Messenger Telegram geteilt und auch im Netz, da gibt es Aufrufe, trotzdem nach Berlin zu fahren. Von rechtsextremen Influencern kommt sowas zum Beispiel. Mitarbeiter der Polizei wurden nach der Entscheidung wohl schon persönlich bedroht. Aber auch die AfD kritisiert das Verbot deutlich. Der Innenpolitiker Gottfried Curio sagt, der Regierungsapparat wolle diktatorische Verhältnisse. Parteichef Jörg Meuthen fordert den Rücktritt von Geisel. Deswegen, die AfD will jetzt eine Demo gegen das Demonstrationsverbot. Und Alice Weidel fragt auf Twitter, ob die Entscheidung wohl genauso ausgefallen wäre, wenn es um eine Demo gegen rechts gegangen wäre.
Wie reagiert der Senat darauf?
Ja, auch hart. Geisels Sprecher hat gesagt, der Vorwurf ist Unsinn. Es werde im Einzelfall entschieden. Sowas wie links erlauben, rechts verbieten gibt's nicht. Geisel hatte vorher gesagt, er ist nach dem 1. August nicht bereit, es ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht werde. Der Staat lässt sich nicht an der Nase herumführen, sagt er. Und Geisel will jetzt Härte zeigen und hat angekündigt, dass tausende Polizisten eingesetzt werden sollen.
Und die Polizei rechnet mit Gewalt?
Na, die malen das jetzt nicht an die Wand. Geisel hat aber schon von einem Gewaltpotenzial gesprochen, auch wegen der Drohungen gegen ihn und gegen Polizisten. Aber er sagt auch, er erwarte, dass es nicht zu Gewalttätigkeiten komme.
Erstmal wird dieser Streit aber wohl vor Gericht weitergehen und die Gerichte müssen dann eben entscheiden, was hier wichtiger ist, die Versammlungsfreiheit oder der Infektionsschutz. Anneke Schäfer aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tamir Rice, George Floyd und der neueste Name auf dieser Liste von Polizeigewalt gegen Schwarze ist Jacob Blake. Jacob Blake ist ein schwarzer Mann. Am Sonntag hat in Kenosha im Bundesstaat Wisconsin ein Polizist 7-mal auf ihn geschossen und ihn dabei in den Rücken getroffen. Anders als George Floyd hat Jacob Blake überlebt. Er kämpft gerade um sein Leben und seit dem Wochenende gibt es eben Proteste in Kenosha, die immer weiter eskalieren.
As I was riding through here, through the city, I noticed a lot of damage. It doesn't reflect my son.
Das ist die Mutter von Jacob Blake und die sagt eben, die Gewalt, die da jetzt passiert, die befürwortet sie nicht und das hätte auch ihr Sohn nicht gut gefunden. Zwei weitere Menschen sind erschossen worden am Sonntag und der Gouverneur von Wisconsin hat deshalb den Notstand ausgerufen. Weitere Infos bekommt ihr jetzt von unserem Korrespondenten in Washington, von Thilo Kössler. Thilo, wie sind diese Proteste abgelaufen? Warum sind die so eskaliert?
Ja, es hat gestern die dritte Nacht in Folge schwere Auseinandersetzungen gegeben in Kenosha, nachdem eben dieser 29-jährige schwarze Familienvater mit 7 Schüssen in den Rücken, sehr gezielt in den Rücken niedergestreckt worden ist. Das hat sofort zu einer Protestwelle geführt, übrigens nicht nur in Kenosha, aber da wurde es eben besonders schlimm in dieser Stadt in Wisconsin. Es gab eine Ausgangssperre, die nicht beachtet wurde. Zunächst hatten die Demonstranten das Gericht im Visier als staatliches Gebäude. Sie wurden dann mit Tränengas auseinandergetrieben. Und dann kam es zu einer Konfrontation an einer Tankstelle gar nicht weit weg. Dort hatten sich Mitglieder einer bewaffneten Miliz postiert, bewaffnet mit halbautomatischen Gewehren, mit Pistolen in Kampfanzügen, sehr martialisch aussehend. Und plötzlich fielen dann die Schüsse. Ein Angehöriger dieser Miliz hat 2 Demonstranten mit gezielten Schüssen erschossen. Ein Kopfschuss, ein tödlicher Schuss in die Brust, ein weiterer wurde verletzt. Das ist eine ganz ernste Eskalation, Sonja, einer aufgeheizten Stimmung, die seit dem Tod von George Floyd, du hast es angesprochen, Ende Mai neue Nahrung erhielt und jetzt natürlich durch die Schüsse auf Jacob Blake nochmal angefacht worden ist.
Kannst du uns, Thilo, noch ein bisschen mehr erzählen zu dieser selbsternannten Bürgermiliz? Wer ist denn das? Wer steckt dahinter?
Ja, das weiß man im Einzelnen nicht, wer dahinter steckt. Man muss sagen, dass sich seit Wochen bewaffnete weiße Milizen in die Black Lives Matter-Demonstrationen einmischen. Die Lage ist richtig gefährlich. Man hat es schon in Portland gesehen, dass da bewaffnete Milizen zugange waren, die den Konflikt mit Demonstranten gesucht haben, immer unter dem Vorwand, sich und ihre Gemeinden zu schützen. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, weil hier selbsternannte Milizen das Recht in die Hand nehmen. Das ist also gewissermaßen der direkte Weg in die Selbstjustiz. Der Kontext ist die demografische Entwicklung. Die Minderheiten werden in wenigen Jahren, so um 2040 herum, in der Mehrheit sein. Und die weiße Bevölkerung fürchtet eben um ihre Privilegien. Und das ist der Kern im Grunde der ganzen Trump-Bewegung. Das ist eine weiße Bewegung. Sie schließen sich zum Teil spontan, zum Teil organisiert zu solchen Aktionen zusammen. Man weiß, dass viele von ihnen einen Bürgerkrieg anschreiben. Sie tun alles, um diese Entwicklung zu beschleunigen. Und das kann natürlich ins totale Chaos führen. Dann nämlich, wenn Donald Trump das Wahlergebnis nicht anerkennt am 3. November und wenn sich dann die rechten Gruppierungen um seinen Wahlsieg betrogen sehen, dann befürchten viele, dass es zu richtigen Unruhen kommt. Und die Entwicklung von Kenosha zeigt, diese Unruhen könnten richtig blutig werden.
Wie reagieren denn die US-Behörden jetzt auf diese Situation? Haben die eine Idee, wie sie das wieder unter Kontrolle bringen wollen?
Nee, das ist eben das Schlimme. Nein, das haben sie nicht. Es lässt sich an Kenosha zweierlei Dinge ablesen. Die Polizei müsste eigentlich nach diesem Vorfall mit Jacob Blake total transparent agieren und müsste sagen, wir erzählen genau, was da passiert ist. Vorher, wie kam es zu dieser Eskalation? Das geht ja aus diesem Video, aus diesem schrecklichen Video überhaupt nicht hervor. Zweitens haben die Polizeikräfte ganz offensichtlich die Brisanz mit diesen Milizen an dieser Tankstelle völlig unterschätzt. Sie sind erst nachträglich, als die Schüsse gefallen waren, sind die Polizeikräfte gekommen. Vorher haben sie die Milizen da einfach stehen lassen, agieren lassen, obwohl es eine Ausgangssperre gab. Und drittens, ich glaube, Donald Trump müsste deeskalieren und das tut er eben nicht. Er hat immer noch nicht verstanden, was er mit seiner Rhetorik anrichtet. Er hat nicht verstanden, dass die Black Lives Matter Bewegung längst nicht mehr nur eine schwarze Bürgerrechtsbewegung ist, sondern eine ganz, ganz breite soziale Bewegung. Und er müsste längst zum Mittel der Polizeireform gegriffen haben. Das hat er aber nicht getan.
Die Lage in Kenosha in Wisconsin eskaliert weiter. Hintergründe dazu von unserem Korrespondenten Thilo Kössler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einer der großen Vorteile am Sommer ist ja, man kann draußen sitzen. Ja, das ist schön und gerade jetzt mit Corona ist das auch für viele Gastrobetriebe sehr, sehr wichtig, dass sie eben auch draußen Plätze anbieten können, weil es gibt Menschen, die möchten eben nicht so gerne drinnen sitzen. Nur der Sommer geht, der Herbst kommt, der Winter auch. Und jetzt befürchten die GastronomInnen, dass weniger Leute kommen. Denn draußen ist es kalt, da will dann niemand sitzen. Und im Restaurant oder Café ist der Platz eben dann begrenzt. Und deshalb fordern in einigen Großstädten die GastronomInnen den Heizpilz zurück. Nur der ist in vielen Kommunen verboten. Theresa Nehm, unsere Nova-Reporterin, hat sich die Diskussion darüber mal angeguckt und auch Alternativen zum Heizpilz. Theresa, lass uns noch mal klären, der Heizpilz ist verboten, weil?
Also ich fand erstmal interessant, der Heizpilz wurde erst richtig beliebt 2008, als das Rauchverbot in den Gaststätten eingeführt wurde und die Gastronomen dann eben dachten, ach, unsere Raucher sollen draußen nicht frieren, dann haben die diese Heizpilze angeschafft. Und dann wurde den meisten erst klar, oh, der Heizpilz, das ist eine richtige Umweltsau. Die sind ja gasbetrieben und ballern wirklich regelrecht CO2 in die Luft, weil das Gas direkt verbrannt wird und das Feuer die Gäste wärmen soll. Also es ist zusätzlich auch noch eine Gefahrenquelle, weil es offenes Feuer ist. Und bei einer Laufdauer von ungefähr 36 Stunden in einer Woche verursacht ein Heizpilz für eine Herbst-Wintersaison 4 Tonnen CO2. Und das ist ungefähr so viel, als würdest du zweimal im Jahr von Berlin nach New York fliegen und zwar hin und zurück.
Die sind ja nicht überall verboten, sondern nur teilweise in Deutschland, ne?
Genau, also das ist wirklich eine kommunale Entscheidung gewesen, ob die Heizpilze dann verboten werden oder nicht, ob eben viele Treibhausgase da in die Stadt geballert werden oder nicht. Es gibt auch nicht überall ein absolutes Verbot, das macht jede Stadt auch wiederum anders. Zum Beispiel sagen einige, es ist erlaubt bei besonders kalten Sommernächten, dann darf man den mal rausstellen. Und das betrifft hauptsächlich auch größere Städte, also zum Beispiel Berlin, Hannover, München, Nürnberg, Köln oder auch Stuttgart.
Und in diesen Städten haben die Gastronomen jetzt Sorge um ihre Gäste, also wenn die keine Heizpilze aufstellen dürfen in den nächsten Monaten. Wie reagiert denn die Politik bisher darauf?
Also ich finde bisher relativ verständnisvoll. Also am Ende muss das natürlich jede Gemeinde für sich selbst entscheiden, wie sie damit umgehen, ob sie teilweise dieses Verbot für diese Saison aussetzen oder nicht. Ich fand sehr interessant, dass selbst Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, sich dafür ausgesprochen hat, das Verbot der Heizpilze temporär zumindest mal auszusetzen für diese Saison. Wiederum Umweltschützer zum Beispiel, Greenpeace oder auch der BUND, die sind natürlich komplett dagegen und ich glaube, die hätten am liebsten ein Heizpilzverbot überall.
Komplett bundesweit. Aber was ist denn mit den Alternativen, Theresa? Also gerade in den Städten, wo Heizpilze sowieso verboten sind, was könnte man dann anstattdessen machen?
Also relativ häufig sehe ich diese Infrarotlampen, die mit Strom betrieben werden. Die wärmen nicht die Umgebungsluft, wie jetzt diese Heizpilze, sondern Flächen, also die strahlen die Flächen an und erwärmen die dabei. Und das Umweltbundesamt hatte mal einen Vergleichstest gemacht, wie umweltschädlich diese gasbetriebenen Heizpilze und die Elektrostrahler sind und sie kommen am Ende zu so einer Waageentscheidung. Also das hält sich die Waage, weil die Elektrostrahler in der Produktion mehr Energie brauchen und weil die auch nicht so viel Wärme erzeugen wie die Heizpilze. Also die brauchen dadurch mehr Strom. Aber man muss sagen, bei der Nutzung selbst tritt natürlich bei Weitem nicht so viel CO2 mit so einem Infrarotstrahler raus.
Klingt aber jetzt für mich noch nicht so nach der Tip-Top-Alternative.
Nee, es gibt wirklich nur kleine, klitzekleine Sachen da draußen, zum Beispiel einen beheizten Tisch, wo die Beine und die Füße gewärmt werden. Das ist dann aber auch wieder diese Infrarottechnologie. Und es gibt Heizkissen, da ist eine Heizung einfach in einem Sitzkissen drin, wie man das aus einem Auto vielleicht auch kennt. Und die wird aktiviert, wenn sich da jemand draufsetzt. Und diese Heizung hat einen Akku, der hält ungefähr so 2 bis 4 Stunden, dann muss der aber wieder neu geladen werden. Also das wäre noch so eine umweltfreundliche Alternative mit Strom. Aber so richtig viele gibt es da nicht und man muss auch sagen, der Knackpunkt ist wirklich der Anschaffungspreis. Ein Heizpilz, der kostet um die 80 bis 100 Euro, so ein Heiztisch mehrere 100 Euro und ein einziges Sitzkissen, das beheizt ist, kostet auch um die 100 Euro und das wärmt dann ja aber nur einen Hintern.
Ich hätte noch eine Idee, vielleicht gehen wir einfach am besten alle mit unserer eigenen Wärmflasche und einer schönen Decke los und dann können wir doch unser eigenes Heizkissen im Endeffekt mitbringen. Ja?
Genau, und der Umwelt ein bisschen was entgegenbringen.
Ja, genau. Also alles der Umwelt zuliebe natürlich. Ne? Jetzt wegen Corona und bitte auch weiter im Herbst und Winter draußen sitzen, geht es eben um die Diskussion, sollten die Gastwirte, die Gastwirtinnen wieder die Heizpilze benutzen dürfen, die ja eben in einigen Kommunen verboten sind. Wie das Ganze im Moment aussieht, welche Alternativen es gibt. Theresa Nehm hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das wird ein Versuch, einer, der richtig in die Hose gehen kann. Denn wenn der nicht zieht, dann wird's eng für teure Kinoproduktionen. Kino und Corona, das war ja schwierig in den letzten Monaten. Ab heute gibt es wieder einen Blockbuster bei uns in den Kinos. Tenet von Starregisseur Christopher Nolan hat 200 Millionen Dollar gekostet. Und ein Versuch ist es deshalb, weil wenn dieser Film nicht genug Leute in die Kinos lockt, dann wird es so teure Produktionen wohl erstmal nicht mehr geben. Mehr Infos dazu hat unsere Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm. Katharina, wie wichtig ist es, dass Tenet erfolgreich wird?
Also man kann wirklich sagen, Tenet ist der wichtigste Film für die Filmwirtschaft in diesem Jahr und vielleicht sogar noch für die nächsten Jahrzehnte. Und das sieht man allein daran, dass die Kinos hier in den USA wirklich abgewartet haben, wann dieser Film veröffentlicht werden soll. Der Start ist ja mehrfach verschoben worden. Und danach haben sie ihre Kinos erst wieder aufgemacht. Zum Beispiel die weltgrößte Kinokette AMC, die hat jetzt gerade erst vor einer Woche ihre Kinos geöffnet. Ist wirklich eine ganz andere Situation noch als in Deutschland, wo ja tatsächlich schon seit längerer Zeit einige Kinos wieder aufhaben.
Was ungewöhnlich ist, was man auch noch erwähnen muss, dieser Film kommt zuerst bei uns in Deutschland in die Kinos und danach läuft er erst in den USA. Normalerweise ist es ja immer umgekehrt. Warum ist es diesmal so rum?
Es ist diesmal so rum, weil man versucht hat, diesen Kinostart relativ lange rauszuzögern, weil wir in den USA einfach noch sehr hohe Corona-Fallzahlen haben. Also gerade jetzt zum Beispiel in Kalifornien, das ist ein Hochrisikogebiet. Wir haben einfach über 600.000 Corona-Infektionen, die bekannt sind. Und da war eigentlich klar, vielfach, selbst wenn Kinos öffnen wollen, können die das gar nicht, weil die nicht die Genehmigung bekommen von den Gesundheitsämtern. Deswegen hat man den Start immer und immer weiter rausgezogen. Und irgendwann war klar, in Europa ist die Situation anders. Sie ist ein bisschen entspannter, noch vielleicht. Und deswegen gab es eben diesen ungewöhnlichen Schritt, diesen Film zuerst in Europa oder in anderen Märkten zu zeigen und erst dann in den USA. Und was noch zum Hintergrund gehört, in den USA gibt es demnächst einen Feiertag, Labor Day, und da hofft man immer ein bisschen drauf, dass der mitzieht, dass da mehr Leute frei haben und dass sie dann auch Zeit haben, ins Kino zu gehen.
Universal Pictures, das ist somit das größte Filmstudio in Hollywood, die haben ja im April schon gesagt, also wir möchten gerne mehr Filme als Video on Demand zeigen, nicht nur exklusiv fürs Kino. Wenn Tenet jetzt erfolgreich wäre, würde das zeigen, wie wichtig Kino immer noch ist?
Jein. Also es ist so, Universal hatte ja einen großen Streit mit dieser weltgrößten Kinokette AMC und die haben sich jetzt gerade geeinigt, dass Filme nach nur 3 Wochen in Streaming bzw. in dieses Video-on-Demand-Geschäft wechseln dürfen. Das ist ehrlich gesagt ziemlich krass, denn normalerweise galt ganz lange Zeit die Regel, dass Filme 4 bis 6 Monate exklusiv im Kino laufen dürfen. Aber dieser Trend, dass immer schneller nach kürzeren Zeiträumen das Streaming-Geschäft vorgezogen wird, dieser Trend hat sich angedeutet, aber Corona hat das Ganze wirklich noch mal richtig beschleunigt. Und das heißt für die Zuschauer, die Tendenz wird sein, immer mehr Filme werden früher oder vielleicht sogar nur noch über Plattformen in Mediatheken laufen als Video on Demand. Und das heißt eben für die Kinos, es wird eng und ich glaube, es wird auch tatsächlich sehr, sehr ernst für einige Kinos.
Was würde das denn dann für Hollywood bedeuten, also wenn weniger Filme fürs Kino produziert würden?
Ja, ich glaube, das ist keine Frage von ob, sondern wann. Also Hollywood verändert sich sehr stark. Alle Studios sind jetzt wirklich richtig in Panik ausgebrochen und fokussieren sich sehr auf das Streaming-Geschäft, weil man das Gefühl hat, was verpasst hat in den letzten Jahren. Für Filmemacher könnte das bedeuten, dass vielleicht weniger Filme wie eben Tenet oder 1918 oder Avatar gedreht werden, die ja sehr exklusiv auf ein Kinopublikum abzielen, einfach wegen der Technik, wegen des Sounds, wegen der großen Leinwand. Das heißt, dass wir als Zuschauer vielleicht wirklich demnächst weniger so große, spektakuläre Blockbuster bekommen, die für die Kinoleinwand gedreht wurden, sondern eher gedacht werden dann für das Wohnzimmer, für den Fernseher.
Was ist denn eigentlich mit dir in Tenet? Also du konntest auch noch nicht reingucken, ne?
Nee, ich freue mich eigentlich wie Bolle auf diesen Film. Ich glaube, der wird toll, aber hier in L.A. haben alle Kinos zu, weil wir eben diese Fallzahlen haben. Das heißt, ich persönlich freue mich dann eben leider auch auf das Streaming- bzw. Video-on-Demand-Geschäft.
Aber immerhin kann man es dann gucken. Also, lieben Dank, Katharina, für die Infos. Katharina Wilhelm über den Blockbuster Tenet, der kommt in die Kinos, ist ein Testballon für große Produktionen und ob die auch während Corona für die Kinos funktionieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man einmal mit SARS-CoV-2, also mit dem neuen Coronavirus, infiziert war, kann man sich dann nochmal anstecken? Es sieht so aus, wahrscheinlich ja. In Hongkong, in Belgien und auch in den Niederlanden gibt es Menschen, die haben sich offenbar zum zweiten Mal angesteckt mit Corona. Und dazu möchten wir gerne mehr wissen. Und ich habe nachgefragt bei John Ziebur, der ist Virologe und lehrt an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Herr Ziebur, wie sicher ist das, dass sich diese Menschen zum zweiten Mal infiziert haben mit dem neuen Coronavirus?
Ja, das ist doch sehr sicher. Da gibt es also wirklich sehr gute, überzeugende Daten, speziell für den einen Fall aus Hongkong. Man kann das beweisen, indem man das Virus, also den kompletten genetischen Bauplan des Virus von der ersten Infektion mit dem Virus, was man bei der zweiten Infektion gefunden hat, komplett bestimmt hat. Und da zeigen sich Veränderungen, die zwar nicht so sehr viele sind, also insgesamt in einem sehr großen Genom von 30.000 Bausteinen sind 24 Änderungen. Und diese Änderungen sind beweisend, dass es sich hier um ein anderes Virus als bei der ersten Infektion gehandelt haben muss.
Das heißt, das ist dann eine mutierte Version von diesem Coronavirus?
Genau. Das ist aber zu erwarten. Das sehen wir schon im Verlauf der letzten Monate, dass sich das Virus natürlich auch weiter verändert. Und das sind aber nur einige wenige Änderungen. Die reichen aber aus, um ganz klar dann auch bestimmte Viren, auch bestimmten geografischen Regionen zum Beispiel, bestimmten Ausbruchsgeschehen, bestimmten Ländern zuordnen zu können.
Das heißt, die Antikörper von so einer ersten Infektion, die haben keinen Effekt mehr, wenn man sich jetzt nochmal ansteckt?
Das Problem ist, dass diese Antikörper relativ schnell wieder verschwinden. Die sind also nicht besonders langlebig. Man weiß inzwischen sogar, dass manche Patienten, vor allen Dingen solche, die nur eine ganz geringe Symptomatik entwickelt haben bei der Erstinfektion, manchmal gar keine nachweisbaren Antikörper bilden. Das heißt aber nicht, dass die gar keinen Schutz haben. Aber zumindest auf der Ebene der Antikörper zeigen sie, dass sie doch eine relativ geringe Immunantwort ausgebildet haben und die dann auch relativ schnell verlieren. Und das scheint bei diesen Patienten in Hongkong der Fall gewesen zu sein. Da weiß man nämlich, dass der bei der ersten Infektion, dass da keine Antikörper gebildet worden waren. Und erst bei der zweiten Infektion ist es jetzt zu einer Antikörperantwort gekommen. Und das ist auch wiederum beweisend, dass das jetzt tatsächlich eine neue akute Infektion war und nicht eine wieder aufflammende Infektion von vor 4,5 Monaten.
Ist das denn überraschend, dass es so eine Reinfektion gibt oder ist das normal bei Coronaviren?
Das ist nicht nur für Coronaviren relativ normal. Das sehen wir auch bei den ganzen anderen Erkältungsviren, dass die Immunität normalerweise nicht besonders langlebig ist. Also man kann durchaus, wenn man sich in einem Jahr infiziert mit einem bestimmten Virus, im nächsten Jahr sich schon wieder mit dem gleichen Virus infizieren. Das ist leider das Problem bei all diesen Viren, dass die lokale Immunität im Nasenrachenraum nicht besonders langlebig ist. Also insofern ist das eigentlich zu erwarten. Zu erwarten ist es vielleicht nicht unbedingt, dass das bereits nach 3-4 Monaten passieren kann. Okay. Aber man muss vielleicht hinzufügen, dieser Patient war ja asymptomatisch jetzt bei der zweiten Infektion.
Asymptomatisch heißt, er hat gar keine Symptome gehabt.
Er hat gar keine Symptome gehabt. Er ist nur aufgefallen, weil er eben aus einem Risikogebiet in Hongkong eingereist ist und dort im Rahmen des Flughafenscreenings getestet wurde. Mhm. Und da ist aufgefallen, dass der infiziert ist.
Der war vorher in Spanien, ne? Genau.
Dann ist er wieder eingereist. Genau. Und wie gesagt, das ist dann mal der Erfolg einer Testungsstrategie, dass man die dann auch rausfischt. Denn der hatte dann auch, und das war auch wichtig, so viel Virus im Rachen gehabt, dass man davon ausgehen kann, obwohl er asymptomatisch ist, dass der infektiös ist.
Mhm. Das heißt, er könnte dann eben auch wieder weitere Menschen vielleicht schon angesteckt
haben.
Wenn wir jetzt nochmal gucken auf diesem Hintergrund, was könnte das denn für Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 bedeuten? Also müssten wir uns dann vielleicht jedes Jahr neu gegen dieses Virus impfen lassen, also wie bei der Influenza, bei der echten Grippe, weil sich eben dieses Virus ständig verändert?
Ja, das hat eigentlich mehrere Implikationen, jetzt diese Beobachtung. Das erste ist mal, wir müssen davon ausgehen, dass sich das Virus dauerhaft in der menschlichen Bevölkerung etabliert. Man sieht eben an diesen Beispielen hier, dass die Immunität bei bereits Infizierten relativ schnell wieder verschwindet. Das heißt, das Virus wird immer wieder Gelegenheiten finden, auf Menschen zu treffen, selbst wenn die schon mal die Infektion durchgemacht haben, dass die nicht mehr immun sind. Das heißt, das Virus wird uns langfristig begleiten. Das zweite ist, dass es eine relativ große Herausforderung für den Impfstoffentwickler jetzt sein wird, einen langfristigen Immunschutz sicherzustellen. Das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Und es kann durchaus sein, dass wir dann doch, muss jetzt vielleicht nicht jedes Jahr sein, aber doch in relativ kurzen Abständen, speziell Bevölkerungsgruppen, die gefährdet sind, dann doch damit mit diesen Impfstoffen immunisieren müssen. Und das heißt auch, dass Leute, die eine Infektion bereits durchgemacht haben, sich nicht sicher fühlen können, dass sie nicht doch in relativ kurzer Zeit die Infektion sich neu erwerben können und dann auch selbst wieder das Virus weitergeben können an andere. Das hat ja natürlich auch wichtige Implikationen jetzt zum Beispiel für medizinisches Personal. Mhm. Also man muss nach wie vor die Hygienerichtlinien einhalten. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass man eine langfristige Immunität erworben hat, die einen davor schützt, dass man nicht selber zur, sagen wir es mal, zur Virusschleuder, also zum Verbreiter von Viren in der Zukunft führen kann.
Menschen infizieren sich erneut mit Corona, was das heißt, auch für mögliche Impfstoffe. Einschätzung dazu vom Virologen John Zibor.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor Corona, da gab es noch ein anderes Thema, was sehr präsent gewesen ist. Das war der Klimawandel. Genau. Digitalisierung, Zuwanderung, Pflege, Arbeitsmarkt, Covid-19, klar, das ist alles wichtig. Nur beim Klima, da wird es zeitlich einfach irgendwann eng. Experten gehen von sogenannten Kipppunkten aus, so heißt das, ja. Und wenn die überschritten sind, dann gibt es kein Zurück mehr, auch nicht fürs Klima. Dann hat man einen entscheidenden Punkt einfach verpasst. Unser Nova-Reporter Stefan Beuting wollte wissen, wenn wir das doch eigentlich schon alles wissen, warum handeln wir dann nicht viel entschlossener? So wie wir das bei Corona ja auch schon gemacht haben, da hat es ja auch funktioniert. Und da sind wir dann wieder beim Kipppunkt, erstmal bei dem von Stefan.
Vor ein paar Jahren stand ich mal auf einer Leiter, in der Hand eine Bohrmaschine. Gut 5 Meter war das hoch und als sich der Bohrer auf einmal verkantet, ziehe ich an der Maschine, ruckartig, und als sie sich löst, verliere ich für den Moment das Gleichgewicht. Mit der linken Hand halte ich mich gerade noch rechtzeitig an der Leiter fest, aber die Leiter, die steht auf einmal frei in der Luft.
Also Kipppunkte, das sind so Punkte, wenn wir die erreicht haben, dann kann es passieren, dass das gesamte System kippt.
Gerhard Reese, Professor für Umweltpsychologie an der Universität Koblenz-Landau.
Eigentlich so ein Point of No Return quasi ist. Also dass es ein Punkt überschritten ist, an dem wir das System eigentlich nicht mehr so richtig wiederherstellen können.
Mein Kipppunkt damals, der war noch nicht überschritten. Aber wie ist das beim Klima?
Wir haben die neuesten Reports, was Trockenheit, was Hitze, was Brände, was Stürme, was sonst was angeht. Also ich glaube, die Metapher ist eigentlich, dass es kurz nach 12 ist.
Wir wissen zwar, wie schlecht es um den Planeten steht, aber noch nicht so genau, wie wir als Weltgemeinschaft das Ruder herumreißen könnten, trotz Umweltpsychologinnen.
Wir haben diese Schockerlebnisse und es passiert immer noch nicht viel. Ja, ich hatte es eben ja gemeint, also was gerade so an Daten rumspringt, was Temperatur, CO2-Konzentration, Waldbrände, das ist jetzt richtig plakativ sagt, die Welt brennt. Ja, also wir rennen quasi gerade wirklich so mitten in die Katastrophe rein und es passiert trotzdem noch nichts.
Geschockt sein, Angst haben und genau so weitermachen. UmweltpsychologInnen haben für dieses Verhalten eine Reihe von Erklärungen. Wir handeln zwar häufig dann, wenn die Gefahr unmittelbar bevorsteht. Das steinzeitliche Säbelzahn-Tiger-Fluchtprogramm. Für den Klimawandel haben wir aber leider kein Skript. Dann gibt es die unrealistischen Optimisten, die denken, es wird schon nicht so schlimm werden.
Das ist auf jeden Fall ein Problem.
Und es gibt den Zuschauereffekt. Nach dem Motto, da hat die Politik jetzt aber viel zu tun beim Bekämpfen. Oh, gut, dass ich nicht verantwortlich bin. Klimawandel ist für die meisten von uns mittelbar, also weniger ruckartig, sondern langfristig. Selbst wenn unser analytischer Verstand sagt, da ist statistisch eine Gefahr, dann hat er es immer noch schwer, sich gegen unsere alltägliche Erfahrung durchzusetzen. Denn die sagt uns, ist schon okay so. Also, um im Bild zu bleiben, brauchen wir die Methode Leiter. Veränderung durch Schock.
Natürlich, also da würde ich meinen Hintern drauf verwetten, dass sie hilft, aber wollen wir das? Also wollen wir zu dem Punkt kommen, dass Millionen oder vielleicht Milliarden von Menschen ganz krasse Verlusterfahrung, Existenzerfahrung, Todeserfahrung, was auch immer machen, bevor wir wirklich handeln? Ich habe da keinen Bock drauf.
Die Strukturen, die sich über Jahrzehnte gebildet und verfestigt haben, die müssen aufgebrochen werden. Dafür ist jeder Einzelne wichtig, sagt Reese. Aber mehr noch, wir alle zusammen.
Individuelles Verhalten, das ist natürlich extrem wichtig. Nur natürlich, wenn ich jetzt seit 20 Jahren Vegetarier bin, ich sehe ja nicht, dass es irgendeine Veränderung macht. Ich muss mir bewusst machen, dass ich da nicht der Einzige bin. Ich muss mir bewusst machen, dass ganz viele Leute neben mir nicht in den Flieger steigen. Ich muss mir bewusst machen, dass es neben mir doch noch Leute gibt, die kein SUV fahren. Diese kollektive Ebene, das ist ein ganz zentraler Aspekt.
Mein CO2-Fußabdruck, den habe ich heute im Netz berechnet. 10,3 Tonnen. Das sind 2 Tonnen weniger als der Bundesdurchschnitt, aber leider 3 mehr als der Weltdurchschnitt. Und was viel entscheidender ist, er liegt etwa 4-mal zu hoch fürs Klima. Ich kann das persönlich reduzieren, sparsam heizen, Radfahren. Das ist zumindest ein Anfang.
Na, wir kommen da raus, indem wir uns vor Augen halten, dass wir das zusammen jetzt den Karren rausreißen müssen. Nicht jeder für sich irgendwie darauf achten, dass 50% Biobaumwolle unter Unterwäsche ist, sondern wirklich auf die Straße gehen, protestieren, demonstrieren, die Politik auffordern. Leute, wir wollen eine Veränderung, wir wollen eine nachhaltige Gesellschaft und wir sind bereit und wir möchten, dass ihr jetzt die Weichen dafür stellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.